NDR Info. Das Forum.
Was bleibt von Europa? Brauchen wir mehr oder weniger Zusammenhalt? Das war gestern Abend Thema des zweiten Plöner Gesprächs. Nach der Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, herrschte Schockstarre in Brüssel. Würde der angekündigte Austritt einen Erosionsprozess in anderen EU-Staaten in Gang setzen, wäre das gar der Anfang vom Ende der europäischen Idee? Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Die Briten haben es nicht mehr so eilig mit dem Austritt und die EU bereitet sich auf einen Sondergipfel vor, auf dem der Kurs abgesteckt werden soll. Zeit für eine Diskussion über die Zukunft der EU. Brauchen wir mehr oder weniger Europa? Das war Thema gestern Abend beim Plöner Gespräch im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Es diskutierten der ehemalige Außenminister Klaus Kinkel, bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages, Bernd Lucke, Wirtschaftswissenschaftler und Europaabgeordneter der Alpha-Partei und ehemaliger AfD-Chef, und Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des European Democracy Lab in Berlin. Die Diskussionsleitung hat Claudia Spiewak von NDR Info.
Was bleibt von Europa? So haben wir das Thema des zweiten Plöner Gesprächs ein wenig im Lichte des Brexit formuliert. Man könnte auch nach vorne blickend zukunftsgewandter fragen, was soll aus Europa werden? Nach Jahrzehnten von Erweiterung und Vertiefung, da sind sich, glaube ich, die meisten hier im Raume einig, steht Europa, steht genauer gesagt die EU, an einem Scheideweg. Die Flüchtlingskrise hat deutlich gemacht, dass die bisher 28 nicht willens oder nicht in der Lage sind, die große Herausforderung gemeinsam zu schultern. Und zugleich hat der Brexit ein Schlaglicht darauf geworfen, dass die europäische Idee nicht nur in Großbritannien an Attraktion für viele verloren hat. Die EU stand früher für Frieden, für Wohlstand, für Freiheit. Und heute ist sie für viele zu einem Synonym für Bürokratie und Bevormundung geworden. Ein Projekt der Eliten, so lautet die Kritik. Europa, so könnte man provozierend formulieren, laufen die Bürger davon. Wir diskutieren hier heute mit drei Gästen auf dem Podium, die nicht in Verdacht stehen, einer Meinung zu sein. Und das ist auch gut so. Denn in der Frage, was aus der EU werden soll, was aus Europa werden soll, gibt es viele Meinungen. Politik, Gesellschaft, die Mitgliedstaaten, ein breites Spektrum und derzeit ist nicht nur die Bundeskanzlerin in einer langen Kette von bi- und trilateralen Gesprächen auf dem Weg, den informellen EU-Gipfel im September in Bratislava vorzubereiten und einen Weg zu ebnen, zu Konsens, aber das wird ein schwieriger, ein steiniger Weg sein. Sehr vereinfacht lautet die Alternative mehr oder weniger Europa. Ich möchte gern einen Dreisprung machen mit meinen Podiumsgästen. Am Anfang soll eine Positionsbestimmung stehen, um die ich alle drei bitten werde. Dann wollen wir uns beschäftigen mit der Frage, wie konnte es so weit kommen? Und im Mittelpunkt soll dann die Frage stehen, wie weiter mit Europa. Klaus Kinkel, Sie gehören zu denen, die mitgearbeitet haben am Aufbau dieser EU, der 28. Sie standen in politischer Verantwortung, als Erweiterung und Vertiefung im Mittelpunkt standen. Ihre Diagnose, wo steht die EU im August 2016? Mit der Bitte um eine möglichst pointierte Einschätzung.
Ich bin 1936 geboren, war also 1945 9 Jahre alt und habe den Zusammenbruch Deutschlands als Schüler erlebt. Ich habe erlebt, dass etwas geschehen ist, was nicht selbstverständlich war. Deutschland war verfemt. Wir waren aus der Weltgemeinschaft ausgeschlossen. Es ist uns gelungen, dank der Leistung der Menschen und auch der Politik, und auch durch die Hilfe unserer Freunde und Nachbarn wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden. Dazu war ein ganz zentraler Weg Europa. Ich habe also miterlebt, was es bedeutet hat, dieses Europa zu schaffen. Ich habe miterlebt, wie sich die Dinge ab 1990 bis 90 und nach 90 entwickelt haben. Und denke ich an Europa in der Nacht. Im Augenblick werde ich mit Heine um den Schlaf gebracht, um das deutlich und klar zu sagen. Ich mache mir also echte Sorgen. In meiner Zeit waren wir 16, heute sind es 28. Dieses Europa ist einfach zu groß geworden, ist noch drin und draußen schwer zu handeln. So einfach ist es mit einer der Hauptgründe. Aber die nationalen Interessen haben zugenommen und man hat es ja jetzt beim Brexit gesehen und so weiter und so fort. Sie wollen von mir hören, was ich denke, wie das weitergeht.
Noch nicht, Herr Kinkel.
Echt? Aha, gut, ja. Also ich mache mir Sorge, weil natürlich die Flüchtlingsproblematik da eine gewaltige Rolle spielt im Augenblick und ausgerechnet die Länder, die mit am meisten profitiert haben von diesem Europa, was ich ja nun also mitverfolgt habe, die sind nun nicht bereit, da solidarisch mitzuwirken. Am meisten ärgere ich mich über Polen, ich sage das mal ganz deutlich und klar, dieses katholische Land, das also mit am meisten profitiert hat. Aber die Flüchtlingsproblematik ist nicht allein, sondern was wir im Augenblick erleben, bis hin zur amerikanischen Präsidentenwahl, Trump, dass Kräfte profitieren von einer sich breit machenden Unzufriedenheit in allen möglichen Richtungen. Und ich glaube, dass darüber zu reden zentral wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es endgültig weitergeht mit diesem Europa. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass es gut geht, denn ohne Europa haben wir keine Chance. Wir haben auch das große, die Bundesrepublik Deutschland, das größte und kräftigste Land und so weiter. Allein haben wir keine Chance. Die Europäer haben, glaube ich, noch nicht erkannt, dass die Weltpolitik sich hin zum Indischen und Pazifischen Ozean entwickelt hat und sehr stark weg von Europa. Wir spielen ja gar nicht mehr die große Rolle, schon bevölkerungsmäßig und so weiter und so fort. Also wenn wir uns nicht auf die Synergieeffekte konzentrieren, wird es schwierig werden. Nun bin ich kein Pessimist von Natur aus, sondern ich bin Optimist. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass doch diejenigen, die jetzt noch drin sind, Großbritannien wird rausgehen, dass die dann im Endeffekt doch das Positive sehen, was dieses Europa für sie gebracht hat und wir dann dieses Europa halten können. Es kann sein, dass es ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten geben wird.
Bernd Lucke, Ihre politische Karriere ist untrennbar mit radikaler Kritik am EU, am Euro-Rettungskurs der Bundesregierung verbunden. Wo sehen Sie die EU im Sommer, in diesem Sommer 2016?
Ja, ich fange vielleicht auch mal mit einer etwas persönlichen Bemerkung an. So ähnlich wie Herr Kinkel das bereits gemacht hat. Ich habe gerade schnell ausgerechnet, dass ich fast 30 Jahre jünger bin als Herr Kinkel, auch wenn man das Herrn Kinkel überhaupt nicht ansieht. Jahrgang 1962, als ich Abitur gemacht habe oder im Jahr davor, 1979, war das erste Mal die Direktwahl zum Europäischen Parlament und ich gehörte damals zu den jungen Leuten, die wirklich von der europäischen Idee überzeugt waren. Ich hatte so eine Art von Europabegeisterung und hatte große Erwartungen, auch weil ich mich damals schon politisch engagiert hatte, damals in der CDU, in Bezug auf das, was aus Europa werden könne, wenn die Bürger jetzt unmittelbar selbst wählen könnten und durch ein demokratisch gewähltes Parlament der Kurs Europas vorgegeben werden würde. Aber wenn Sie mich fragen, wie ist die Lage heute, dann würde ich sagen, es ist schon ganz nett, dass das Schleswig-Holstein Musikfestival Josef Haydn genommen hat, den deutsch, österreichisch, ungarisch, vielleicht englischen Komponisten als einen großen Europäer. Denn der hat ja nun die Symphonie mit dem Paukenschlag geschrieben. Und ich habe im Musikunterricht gelernt, weiß nicht, ob das stimmt, dass der Haydn das deshalb so geschrieben hätte, weil er sein Publikum mal richtig aufwecken wollte. Solche Paukenschläge haben wir jetzt natürlich einige gehabt in Europa. Der Brexit war sicherlich derjenige, der vielleicht am überraschendsten gekommen ist. Aber es war eine Reihe von Krisen, in denen wir immer noch sind. Da ist die Euro-Krise, da ist die Flüchtlingskrise, da ist jetzt die konstitutionelle Krise, möchte ich es mal nennen, in Bezug auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, die doch die meisten Bürger wahrscheinlich zunächst mal überrascht haben, dass die überhaupt in dieser Form gekommen sind. Also insofern war da ein Paukenschlag da. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch nicht ein Paukenschlag, weil diese Krisen sich durchaus angekündigt haben. Jahre im Vorhinein im Grunde genommen. Anders als bei Haydn, wo plötzlich einfach der Paukenschlag fällt, wusste man natürlich, dass die Überschuldungssituation in den Euro-Staaten ständig zunahm und dass die Mechanismen, die eigentlich dafür vereinbart worden waren, um Überschuldung zu vermeiden, dass die von den europäischen Politikern nicht so umgesetzt worden sind, wie das eigentlich nötig gewesen wäre. Und das Europäische Parlament, in das ich so viele Hoffnungen gesetzt hatte, hat sich auch nicht rühmlich irgendwie verdient gemacht, die Politiker auf den richtigen Kurs zu zwingen. Wenn wir über die Flüchtlingskrise nachdenken, dann ist es auch so, dass viele Entwicklungen in Europa zu beklagen sind, lange bevor die Flüchtlingskrise begann. Nun ja, und jetzt, um es kurz zu machen, die Europaskepsis der Briten war natürlich auch kein Geheimnis. Das hat man auch Jahre vorher schon gesehen und vielleicht hat man es nicht ernst genug genommen und vielleicht wäre das Brexit-Referendum auch gar nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wenn nicht die Flüchtlingskrise noch obendrauf gekommen wäre. Aber vielleicht hätte man auch etwas besser hinhören müssen, als die Briten Europa immer wieder kritisiert haben. Und da sehe ich Fehler in der europäischen Politik. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir diesen letzten Paukenschlag des britischen Referendums ernst nehmen und uns sagen, so wie wir Europa geführt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, können wir nicht weitermachen. Wir müssen Europa jetzt verändern. Die EU müssen wir verändern.
Vielen Dank, Klaus Kinkel und Bernd Lucke, für das Einstiegsstatement. Ulrike Gero, Sie sind Politikwissenschaftlerin und ich sage mal eine Frau, die sich was traut, die nämlich in diesen Zeiten der Krise eine Utopie für Europa formuliert. Wo sehen Sie die EU im Sommer 2016 und woher schöpfen Sie die Perspektive für diese europäische Utopie? Vielleicht gibt es ja auch bei Ihnen eine persönliche Geschichte, die im Hintergrund steht.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein, meine Damen und Herren. Ja, natürlich gibt es persönliche Geschichten, zum Beispiel die, Bernd, wir sollten es nicht verheimlichen, aber dass wir 1983 natürlich zusammen den Studentenparlamentswahlkampf an der Universität Bonn zusammen durchgefochten haben für den RCDS vor 30 Jahren. Und ich war damals nämlich bei dem heutigen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Büro in der Arbeitsgruppe Außenpolitik des Deutschen Bundestags Anfang der 90er Jahre. Also habe auch eine persönliche Verbindung mit Europa und eben den Maastrichter Vertrag 1992, also 10 Jahre später, im Deutschen Bundestag erlebt. Als ziemlich einschneidendes Erlebnis für alle, die da hingeguckt haben. Aber ich würde gerne mal zurück an das, was Sie eingangs gesagt haben. Mehr oder weniger Europa, das ist die Frage. Und die Frage ist jetzt, wie beurteile ich Europa? Und ich würde wirklich ganz klar dafür plädoyieren, dass wir EU und Europa nicht verwechseln. Europa ist ein Kontinent, der wird auf jeden Fall bleiben. Der hat sich auch eigentlich nicht verändert. Der hat immer noch die gleichen Flüsse, die Donau, den Rhein, die gleichen Gebirge. Sie können sich alle alten Karten angucken, vom Mittelalter bis heute. Ist die Europa, übrigens eine Frau, eine Königin, ja, immer sehr herrschaftlich gezeichnet, die hört bei Istanbul am Bosporus aus, geht praktisch durch die heutige Ukraine, soll heißen, Galizien ist drin und der Osten nicht mehr. Das heißt, wir sollten einfach nicht verwechseln, dass die Nationalstaaten, von denen wir heute reden, oder eben die EU, die von diesen Nationalstaaten gebildet wird, dass das irgendwas mit der Idee der Europa zu tun hat. Ja, ich wehre mich wirklich dagegen. Soll heißen, die Briten können aus der EU austreten, sie bleiben trotzdem in Europa. Wenn Orban auf die Idee kommt, auszutreten oder Kaczynski, dann sind die trotzdem in Europa und dann ist die Frage neu gestellt, wie organisieren wir diesen Kontinent im 21. Jahrhundert? Und zwar so, dass es für die Menschen gut ist, für die Bürger, für die Demokratie, für den Parlamentarismus und so weiter. Das heißt, die einzige Frage, die es zu diskutieren gilt, ist, woran ist die EU gescheitert? Dafür gibt es ganz viele Gründe. Da bin ich sogar bei Herrn Bernd Lucke, ich muss ihn jetzt duzen, bei Bernd, ja, also viele der Argumente, die da vorgetragen sind, die wir entwickelt haben, also dass die Währungsunion so nicht funktionieren konnte, ist jedem klar gewesen, der 1992 dabei war. Das muss man sich ja mal dran erinnern. Es war einfach was ganz anderes geplant. Wir hatten 2 Regierungskonferenzen, eine zur politischen Union, eine zur Währungsunion. Die zur Währungsunion haben wir zu Ende gemacht, die zur politischen Union nicht. Das heißt, das ganze Ding war dysfunktional. Brauchen wir gar nicht hin zurück. Dass das entgleist ist, das kann überhaupt keinen wundern. Und die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, dass wir sozusagen erst, Entschuldigung Bernd, die populistischen Parteien brauchten, die das thematisieren im politischen Diskurs, während das im Wissenschaftsdiskurs längst abgegrast war. Wir haben es nur nicht rüberbekommen, sozusagen, ja, aus dem Elfenbeinturm in die Politik, bis dann eben die Frauke Petris und die Marine Le Pens und die Hofers dieser Welt sich das geschnappt haben. Insofern bin ich da dabei, aber das, was es jetzt zu reorganisieren gibt, eben immer noch in diesem Spannungsverhältnis die EU, ja, müssen wir mal gucken, was aus der wird und vielleicht tatsächlich nicht mehr viel, aber dann sind wir immer noch alle in Europa und alle zusammen und alle hier auf dem Kontinent und es wird uns einfach was Neues einfallen müssen, uns zu organisieren, denn Rückkehr zu Nationalstaaten kann es im 21. Jahrhundert nicht mehr sein. Wir können auch den Euro nicht wieder einstampfen. Das heißt, die einzige kreative Aufgabe, die wir uns stellen sollten, ist, wie organisieren wir eine parlamentarische, repräsentative, demokratische und soziale Struktur um den Euro herum, damit der Euro keine verwaiste Währung mehr bleibt.
Ja. Klaus Kinkel, wir werfen noch mal einen augenblicklichen Blick zurück, um aufzuspüren, was ist schiefgelaufen. Ulrike Gero sagt, alle haben es gewusst, die Politikwissenschaft hat es gewusst, dass die Währungsunion eine Fehlkonstruktion war. Sie als Politiker in Verantwortung, haben Sie es gewusst, gesehen oder bewerten Sie es auch im Rückblick anders?
Wissenschaft ist das eine, die praktische Politik ist was anderes. Ich errechne Ihnen hoch an, was Sie theoretisch entwickeln. Natürlich haben wir gewusst, was in der politischen Wissenschaft und auch sonst diskutiert wird, aber das, was Sie ansprechen, war politisch nicht machbar. So einfach war das nicht. Da war also auf der einen Seite der Euro und auf der anderen Seite die politische Union war nicht schaffbar in diesem Kontext, muss man einfach deutlich und klar sagen. Das habe ich ja nun selber miterlebt. Und da muss man auch im Nachhinein ein bisschen vorsichtig sein. Ich erinnere mich an die Wiedervereinigung, wenn ich das kurz sagen darf, nicht, als es zur Wiedervereinigung kam. Da war es dann auch so, dass uns dauernd gesagt wurde, ja, das hätte er doch wissen müssen, aber doch verkommen sehen, da gab es das gesamtdeutsche Ministerium und so weiter. Ich habe dann immer wieder erklärt, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, wir konnten die Wiedervereinigung nicht proben, nicht üben. Natürlich haben wir das alle gesehen, dass es notwendig gewesen wäre und vor allem heute notwendig wäre, diese politische Union zu schaffen. Ich habe da meine großen Zweifel. Vereinigte Staaten von Europa, à la Vereinigte Staaten von Amerika wird es nie geben. Die nationalen Interessen haben gewaltig zugenommen. Das war schon in meiner Zeit so, als wir nur zu 16 waren, 1928. In Europa ist alles für die Menschen zu selbstverständlich geworden. Und dieses Europa leidet irgendwie an seinem eigenen Erfolg und ist nicht mehr visionär unterwegs. Auch deshalb, weil Personen fehlen, die in der Lage wären, sowas zu gestalten und an sich zu reißen.
Bernd Lucke, fehlt es an starken, an überzeugenden Persönlichkeiten, die Europa jetzt neue Impulse verleihen, einen Neustart gestalten?
Ich würde tendenziell sagen, ja, ich sehe diese starke Persönlichkeit nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt unbedingt so eine Art, ich lege Ihnen jetzt ein etwas negatives Wort in den Mund, Führerpersönlichkeit notwendig ist. Sondern das, was eigentlich fehlt, ist die Einsicht dafür, dass wir eine Kursänderung in Europa brauchen. Also wenn ich nur mal das Beispiel jetzt der letzten Tage aufgreifen darf, da trifft sich Frau Merkel mit Herrn Hollande und mit Herrn Renzi. Das ist sozusagen ein Signal. Seht ihr, hier sind wir drei Gründungsmitglieder der heutigen Europäischen Union und wir stehen zusammen. Die Frage ist doch, warum trifft sich Frau Merkel eigentlich nicht mit jemandem aus Osteuropa? Also ich bin nun gerade im Europäischen Parlament in einer Fraktion zusammen, wo ich eine ganze Reihe an osteuropäischen Fraktionskollegen habe. Und da ist eine große Unzufriedenheit mit einer wahrgenommenen, möglicherweise zu Unrecht, vielleicht auch zu Recht wahrgenommenen Dominanz Deutschlands in Europa. Mit einer Dominanz, die darauf hinausläuft, dass osteuropäische Staaten Entscheidungen treffen müssen, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen. Und mit der Wahrnehmung, dass diese Staaten nicht eingebunden werden in die Meinungsbildung und die Entscheidungsfindung in Europa, sondern dass das, was wirklich in Europa vorangetrieben wird, entweder unmittelbar aus dem Bundeskanzleramt kommt oder aus dem Bundeskanzleramt und aus dem Élysée-Palast und meinetwegen nimmt man auch noch Herrn Renzi mit dazu. Aber Osteuropa liegt außen vor. Und die osteuropäischen Kollegen sagen dann, auch Deutschland muss das mal zur Kenntnis nehmen, dass die EU größer geworden ist und dass sie stärker Ost- oder wie sie selbst sagen, Mitteleuropa mit berücksichtigen muss. Und das ist, glaube ich, eine Kritik, die durchaus berechtigt ist. Es fehlt jetzt, glaube ich, an der Einsicht zu sagen, wir hören den Kollegen auch mal zu, die aus anderen Ländern und mit anderen Erfahrungen kommen. Die Polen beispielsweise, über die Sie gerade so ein bisschen geschimpft haben, Herr Kinkel. Gut, okay, ja. Ich will Ihnen, ja, das ist alles gut. Aber die Polen, man muss natürlich sehen, die Polen sind ein Volk, was sehr, sehr lange unter Fremdherrschaft gelitten hat. Unter russischer Fremdherrschaft, unter preußischer Fremdherrschaft, unter österreichischer Fremdherrschaft, unter sowjetischer Fremdherrschaft. Und jetzt sind sie seit 1990 erstmals eine freie Nation und die wollen gerne eine Nation sein. Das Nationalgefühl der Polen ist ein ganz anderes als das Nationalgefühl der Deutschen. Es gibt noch eine Reihe von anderen Ländern, wo das Nationalgefühl, die Briten wären nicht das schlechteste Beispiel, viel stärker ausgeprägt ist als in Deutschland. Das heißt, diese Vorstellung, die den Gründervätern der heutigen EU zu eigen war, dass man sagt, wir sind in erster Linie Europäer und nur in zweiter Linie sind wir noch Deutsche und Franzosen und Italiener oder sowas ähnliches, dass das sozusagen der anzustrebende Zustand sein soll. So wie man in Deutschland in erster Linie Deutscher ist und erst in zweiter Linie ist man Mecklenburger oder Westfale oder Hesse oder so etwas ähnliches. Diese Vorstellung, dass die nationale Zugehörigkeit in den Hintergrund treten könnte gegenüber einer europäischen Identifikation, die hat sich, glaube ich, als unrealistisch erwiesen. Und deshalb glaube ich, wenn wir die EU retten wollen oder reformieren wollen, dann müssen wir sie dahingehend verändern, dass wir mehr Freiwilligkeit in die EU hineinbringen, dass wir den Staaten stärker das Gefühl geben, dass sie nicht aufgehen sollen in der Europäischen Union und dass sie beitragen können, freiwillig, zu einem friedlichen Miteinander in Europa. Wir müssen den Polen und anderen Mitgliedstaaten in Europa viel klarer machen, dass Europa für sie eine Chance ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie als Nationalstaat, als Nation Bestand haben können und ihre wesentlichen Entscheidungen auch weiterhin treffen können und in Europa nur auf der Basis eines Prinzips der Freiwilligkeit mit anderen Staaten zusammenarbeiten, weil uns allen eben der europäische Frieden wichtig ist.
Ulrike Groh, wie gewinnen wir, die Bürger Europas für eine gemeinsame Idee, für eine gemeinsame EU? Was gibt Ihre Utopie her für dieses ja zentrale Problem? Es nützt ja nichts, dass wir Entwürfe präsentieren, die zu guter Letzt ja Bürger überzeugen müssen.
Ja, also auf die Gefahr, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich möchte jetzt erstmal vorweg einen Satz sagen. Es ist wahnsinnig Set und Setting. Es ist wahnsinnig davon abhängig, wo Sie diskutieren und mit wem Sie diskutieren. Und ich will jetzt niemandem von Ihnen persönlich zu nahe treten, aber mein Blick ins Publikum sagt mir, dass hier praktisch außer der ersten Reihe niemand unter 50 unter Ihnen ist. Ja? Und deswegen sind Sie alle noch kriegserfahren. Vielleicht sind Sie auch ein Flüchtling, wie meine Mutter aus Ostdeutschland, Osteuropa. Wie auch immer, ja, und deswegen ist das Nationale hier noch konturiert. Ich war aber gerade in Belgrad auf dem Jugendfestival, da in so einer Diskussionsrunde, da wird überhaupt nicht mehr gefragt, ob der eine aus Serbien kommt oder der andere aus Finnland oder die dritte aus den Niederlanden, da reden ganz andere Leute, ganz anders über Europa und die sind alle deutlich jünger und damit sind die die Zukunft. So. Und das Zweite ist, jetzt muss ich einfach mal kategorisch widersprechen, es tut mir leid, ich mache das jetzt ein bisschen vehement, aber erinnern wir uns bitte daran, dass das europäische Projekt als Definition, per Definition die Überwindung der Nationalstaaten ist. Die Tatsache, dass die Nationalstaaten Europa machen, ich wurde hier gefragt, retten wir jetzt die EU? Ich will übrigens die EU nicht retten. In meinem Buch habe ich die demontiert. Ja? Die EU gibt es nicht mehr und die Nationalstaaten gibt es auch nicht mehr. Aber hier ist der Punkt. Bevor wir darauf warten, dass die Nationalstaaten Europa machen, mehr Integration oder sich vereinigen zu den Vereinigten Staaten von Europa, verkaufe ich dem Papst eher einen Büstenhalter. Ja? Das ist nämlich eine Contradictio in adjecto, dass wir davon ausgehen, dass die Nationalstaaten überhaupt nur die Ambition, die Motivation hätten, sich selber abzuschaffen, um Europa zu machen und da irgendeine Identität zu haben. Sitze ich jetzt hier und will den europäischen Zentral- oder Einheitsstaat? Den will ich überhaupt nicht. Nur was ich gemacht habe, ist, dass ich mir die Reden von Walter Hallstein angeguckt habe, dem ersten deutschen Kommissionspräsidenten 1964 in Rom. Was hat der gesagt? Wir wollen Europa als Überwindung der Nationalstaaten, damit die großen Nationalstaaten nicht mehr die kleinen Nationalstaaten ständig überfahren und wir nehmen als Gründungsmitglied des zukünftigen Europas die Regionen. Und daraus habe ich meine Utopie gemacht. Weil ich komme zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, ich sage Ihnen, ich finde das hier wirklich richtig schön, ja? Aber meine Heimat ist das nicht. Jetzt haben mir die Geschichtsbücher erzählt, dass dieser Landstrich hier zu Deutschland gehört und in München ist es genauso. Ja, lande ich auch, denke ich mir, ist nett hier, aber meine Heimat ist das nicht. Meine Heimat ist meine Region. Und aus dieser Trennlinie zu sagen, Heimat ist Region, die Küche, die Suppe und so weiter, daraus zu sagen, wir brauchen trotzdem alle ein europäisches Dach, da kommen Sie nämlich ganz woanders an. Dann könnten wir sagen, und das ist die Kernstelle, dass wir sagen, als europäische Bürger im Sinne von Republik, sind wir alle gleich vor dem Recht. Wenn wir nur diese eine Stellschraube stellen würden, dass wir sagen, von Finnland bis Portugal bis Griechenland bis, keine Ahnung, Irland, sind wir als Bürger vor dem Recht gleich. dann nehme ich ihnen nicht die Identität. Dann fordere ich nicht den Zentralstaat und dann fordere ich auch gar nicht, dass wir eine kulturelle europäische Identität haben und nicht mehr unterscheiden müssen zwischen Portefeu und Minestrone und meinem Eintopf aus dem Rheinland. Ja? Das können wir alles behalten. Die Stellschraube ist hier, dass wir normative Einheit im Rechtsbereich haben, die wir nämlich brauchen für jedes politische Projekt. Ein politisches Projekt ist auf Dauer nicht machbar, wenn die Bürger in diesem politischen Projekt nicht gleichgestellt sind vor dem Recht. Und nur das ist mein Plädoyer, dass wir sagen, so müssten wir Europa organisieren, dass wir beides erzielen können, nämlich die Gleichheit vor dem Recht für alle europäischen Bürger auf der einen Seite, aber die Geschlossenheit in der Welt nach außen, dass wir sagen, Strategie, Außenpolitik, Klima, diese großen Sachen, die gehen an eine europäische Ebene. Und das mal zusammenzudenken, ob das nicht die beiden Bedürfnisse sind, wo A, die Bürger das intuitiv verstehen, aber B, wo sie auch dabei sind, dann habe ich ein ganz anderes Projekt und dann diskutiere ich nicht mehr oder weniger EU, dann diskutiere ich anderes Europa und wie.
Das sind jetzt in der Tat zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Zukunft von Europa. Der eine, Bernd Lucke, sagt, mehr Rücksicht nehmen auf die sehr unterschiedlichen Interessen der Nationalstaaten, mehr zuhören, mehr Freiwilligkeit zulassen. Ulrike Gero sagt, Abschied nehmen, das Europa der Nationalstaaten überwinden und zu einem Europa der Bürger, der Regionen kommen. Klaus Kinkel, was ist denn realistisch, wenn man jetzt mal auf die realpolitische Lage schaut?
Ja, also ich sitze nun ein bisschen zwischen den zwei Polen und jetzt haben wir eine Situation, wo wir nicht in der Lage sind, unsere Synergieeffekte zusammenzuführen, wo wir eigentlich wirtschaftlich nach wie vor sehr stark sind, wo aber, um es deutlich und klar zu sagen, nicht wir, noch steht dieses Europa zusammen und wir sind insgesamt eine starke Kraft in dieser Welt. Allein kein einziges Land, auch nicht die Bundesrepublik Deutschland. In dieser globalisierten Welt spielt ein einzelnes Land wie die Bundesrepublik Deutschland keine Rolle mehr. Das ist einfach so. Sie müssen doch mal sehen, wie die Welt uns auch sieht in Europa, wie die Welt auch die Bundesrepublik Deutschland sieht. Natürlich, in Europa ist es so, dass wir zum Teil, dass uns angekreidet wird, dass wir jetzt das stärkste Land sind, dass wir wirtschaftlich und politisch stark sind. Aber die meisten Europäer wollen, obwohl sie es kritisieren, dass das so ist, dass wir beispielsweise mit Frankreich zusammenführen. Und wir müssen auch den anderen Europäern wieder klar machen, dass natürlich nicht Deutschland allein das reißen kann. Aber es ist nun mal so, dass wir diejenigen sind, die natürlich auch aufgrund der Situation nach 1990 eine besondere Verantwortung tragen. Wir sind damals reingekommen, uno acto, mit der Wiedervereinigung mit der früheren DDR in die NATO. Wir sind reingekommen in die EU. Die anderen mussten warten. Und die standen wirklich klopfend vor der Tür. Es war ja nicht so, dass die also gesagt haben, um Gottes Willen, da wollen wir nicht rein. Und irgendwo ist es doch traurig, dass jetzt ausgerechnet die Länder, die also wirklich klopfen, drängend, vor der Haustür Europas standen, dass ausgerechnet die heute auch diejenigen sind, die sagen, um Gottes Willen, dieses Europa und so weiter und so fort. Das hat Gründe. Das ist aber nicht im Wesentlichen der Grund, den Sie, Herr Lucke, angedeutet haben. Da kann man Fehler machen, indem man in der Europäischen Union falsch vorgeht, so wie Sie das angedeutet haben. Aber ich bezweifle, dass Sie da so recht haben. Das überbetonen Sie. Muss ich Ihnen deutlich und klar sagen, die Bundesregierung versucht gerade auch Frau Merkel, da muss ich Sie schützen. Ich unterstütze nicht alles, was sie an Politik macht, auch vor allem in der Flüchtlingspolitik nicht. Aber sie bemüht sich tatsächlich, mit diesen Ländern hinzukommen. Und wenn Sie sich heute die Fronten zwischen Nord- und Südeuropa ansehen, dann ist es durchaus nicht so, dass die Osteuropäer alle da also sich zu kurz vorgekommen fühlen.
Was müssen wir tun, um aus der Krise rauszukommen? Das ist in der Tat die Frage, Bernd Lucke. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage?
Also man kann, glaube ich, die Antwort auf die Frage in zwei Teile aufteilen. Und der erste, vielleicht leichtere Teil, berührt ein bisschen das, was Ulrike Gero vorhin schon gesagt hat, als es zwischen Europa und der EU unterschieden hat. Ich denke, wir sollten jetzt erstmal über die EU reden, so wie sie heute existiert und müssen dann uns fragen, wo sind eigentlich die Grenzen der EU? Wo sind die Grenzen in Bezug auf die Aufnahme neuer Mitgliedsländer? Denn ein Gefühl des Unwohlseins, was glaube ich auch eine ganze Reihe Leute haben, ist, dass die EU immer mehr wächst, sich auch territorial immer weiter ausdehnt und Beitrittsverhandlungen führt mit Ländern wie Albanien oder wie der Türkei oder Assoziierungsabkommen macht mit Ländern wie der Ukraine oder Georgien. Und das ist sozusagen meine erste Antwort auf Ihre Frage, wie kommen wir raus? Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal wirklich auf unsere inneren Angelegenheiten konzentrieren und weitere Beitrittsverhandlungen erstmal auf Eis legen. Wir haben so viele Probleme in Europa zu bewältigen, dass wir durch eine Erweiterung der Europäischen Union, glaube ich, die Lage nur noch schwieriger machen können. Und dann meine Vorstellung dazu, wie man intern vorgeht, hatte ich ja eben schon mit dem Begriff der Freiwilligkeit angedeutet. Ich bin ja gar nicht so ein radikaler Revoluzzer oder so etwas, ich will nicht alles umstoßen. Aber ich will bestimmte Dinge, die in den europäischen Verträgen bereits angelegt sind, anders gewichten und auch anders nutzen. Und da geht es zunächst mal um die Zuständigkeiten der Europäischen Union. Die EU hat bestimmte ausschließliche Zuständigkeiten, die sind relativ klar definiert in den europäischen Verträgen. Das ist die Zollunion, das sind die Wettbewerbsregeln für den Binnenmarkt, das ist die Handelspolitik, das ist die Währungspolitik für die Staaten, die den Euro haben, und das ist die Sicherung der Meeresschätze. Und das soll die EU auch weitermachen, denn das sind alles Angelegenheiten, die man nur gemeinschaftlich regeln kann. Aber dann gibt es einen langen Katalog von sogenannten geteilten Zuständigkeiten. Wobei die Teilung da so ein bisschen unfair ist, weil es in den europäischen Verträgen heißt, ja, da dürfen die Mitgliedstaaten etwas regeln, wenn die EU darauf verzichtet, das zu regeln. Und ich glaube, wir würden uns keinen großen Abbruch tun, wenn wir das mal umkehren und sagen, im Bereich dieser geteilten Zuständigkeiten sind die Nationalstaaten zuständig. Und wenn es sich dann um Probleme handelt, die grenzüberschreitend sind, dann gibt es in den EU-Verträgen das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit. Verstärkte Zusammenarbeit heißt, ein paar EU-Staaten können gemeinschaftlich irgendwie eine gemeinsame Lösung für dieses Problem in Angriff nehmen. Und das, glaube ich, würde die Identifikation mit Europa auf der Ebene der Bürger sehr stark fördern, weil das Gefühl, selbst entscheiden zu können und auch das Gefühl, selbst verantwortlich zu sein für das, was im eigenen Lande sich abspielt, gestärkt werden würde. Und beides ist positiv.
Bernd Lucke hat seine Vorstellungen von der EU der Zukunft skizziert, eine eher reduktionistische EU, die sich konzentriert auf Kernbereiche und die den Nationalstaaten wieder mehr Verantwortung und Zuständigkeit zuweist, mehr auf Freiwilligkeit basiert. Ulrike Groh verfolgt eine andere Utopie, eine Vision. Wir befinden uns jetzt in der Schlussrunde und sind bei der Frage, wie soll es weitergehen, wie soll die EU der nächsten Jahre und Jahrzehnte aussehen. Frau Gero, sehen Sie die Berührungspunkte, die Bernd Lucke eben angedeutet hat zwischen seinem Entwurf und Ihnen, oder ist Ihr Entwurf wirklich ein radikaler Gegenentwurf zu dem, was Bernd Lucke skizziert hat?
Ja, jetzt geht es ja immer um Radikale und Utopie. Da sage ich ja, die Utopisten sind die einzigen Realisten. Also ich würde Sie gerne mal ein bisschen aufrütteln. Ja? Ich bin die letzten Monate, glaube ich, so ungefähr jede Woche in 5 europäischen Städten gewesen. Und wenn hier noch so getan wird, als wenn diese EU, wenn wir da ein bisschen die Kompetenzen sortieren, eine Überlebenschance hat und wir das dann alles stabilisieren, dann würde ich jetzt einfach mal in den Saal werfen wollen als Gegenargument, das wird nicht funktionieren. Die Pew-Zahlen von Amerika, aus den vor 6 Wochen das Pew Center Daten erhoben, dass sie keine 40% mehr Zustimmung haben, aggregiert unter allen europäischen Bürgern, die das europäische Projekt noch gutheißen. Das heißt, wir sind bei ungefähr einem satten Drittel von Bürgern, die das überhaupt noch wollen. Ja? Wir haben eben schon darüber gesprochen, über diesen Dreiergipfel, der im Grunde Humbug ist. Wir haben noch nicht erwähnt, dass Herr Renzi die Banken rekapitalisieren will, womit er dann gegen die derzeitige Regulierung der Bankenunion verstoßen würde, soll heißen, die EU ist doch längst nicht, auch Flüchtlingskrise, nicht mehr in der Lage, den Rechtsrahmen zu garantieren. Aber die EU ist ja geschaffen worden als Rule of Law, als Rechtsstaatlichkeitsbasis, weil sie eben ein politisches Projekt nicht ist. Wenn Systeme krachen, dann krachen sie meistens schneller, als man denkt. Und insofern warte ich auf den Moment, wo die Briten Artikel 50 auf den Tisch legen und das dann nur noch einen Gang hat und der geht nach unten. Ja? Und dann können sie die Dominosteine zusammenzählen zwischen Hofer, Marine Le Pen und was dann hier los ist. Und dann wird es natürlich einen nationalen Rückzug. Jetzt müssen wir alle wieder in den Nationalstaat. Und dann werden wir uns anfangen zu überlegen, ob wir die Grenzen wieder zumachen. Dann fangen wir uns an zu überlegen, was wir mit dem Binnenmarkt machen. Und dann sage ich Ihnen etwas, dann gehen die Dinge ganz schnell und meistens unkontrolliert. Und insofern ist das auch die Antwort auf Ihre Frage. Was ist die Substanz? Und ich wiederhole das nochmal. Die Nationalstaaten können, solange wir drei dicke Elefanten im Raum haben, als da sind Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die die anderen Nationalstaaten platt machen. Das ist, was Herr Kinkel formuliert hat als deutscher Führungsanspruch. Da sage ich nur, der einzige deutsche Führungsanspruch, den wir haben, der muss mit Thomas Mann formuliert werden. Europäisches Deutschland oder deutsches Europa. In den letzten Jahren gab es deutsches Europa. Und weil es deutsches Europa gegeben hat, haben wir jetzt Kaczynski und Orban und Marine Le Pen und Brexit. Und ich sage Ihnen, da ist ein Kausalzusammenhang. Als jemand, der viel reist und der sehr viel mitbekommt von dem, was die anderen Länder diskutieren, sage ich Ihnen, es gibt einen Zusammenhang. Und wenn das so ist, dann sollten wir uns an Thomas Mann erinnern und sagen, dass es ein europäisches Deutschland wieder geben muss oder vielleicht besser gar kein Deutschland und auch gar kein Frankreich, weil in der letzten Konsequenz geht es nur noch um eins. Wie reorganisieren wir die Demokratie auf diesem Kontinent? Und wir werden sie nicht mehr national reorganisieren, wenn alles andere nicht mehr national ist. Wenn wir von den Roaminggebühren wollen, dass die irgendwo hingehen und die Pipelines und der Binnenmarkt und die Währung und so weiter, dann ist die Denkaufgabe nicht, wie wir zurückgehen und Vertragsgeflechte entflechten, sondern die Denkaufgabe kann nur sein, wie organisieren wir eine transnationale parlamentarische europäische Demokratie und zwar so, dass sie funktioniert. Wir haben 500 Milliarden für eine Bankenrettung auf den Tisch gelegt, von denen Sie alle wissen, dass wir damit private Bankschulden sozialisiert haben. Ja? Und wenn wir 500 Milliarden auf den Tisch legen können, um Banken zu retten, dann können wir, die Schätzungen und die Rechnungen sind ungefähr 450 Milliarden für ein europäisches Sozialsystem. Das hätte welche Wirkung? Es hätte die Wirkung, dass wir uns als europäische Bürger identifizieren mit dem europäischen Projekt, das da heißt, in letzter Konsequenz ist Europa für mich da. Und deswegen ist die Stellschraube, ich muss es nochmal sagen, und selbst wenn wir da Geld auf den Tisch legen müssen, weil für alles, was wir dystopisch machen, Kriege, Populismus, Nationalismus, legt man ja im Nachhinein auch meistens sehr viel Geld auf den Tisch, ja? Am Ende. Insofern bin ich eher dafür, dass wir mal proaktiv ein bisschen Geld auf den Tisch legen, damit wir zwei Sachen machen, den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger gleich vor dem Recht und den Grundsatz der Gewaltenteilung nach Montesquieu. Wir schaffen eine parlamentarische, repräsentative, transnationale Demokratie in Europa, dann geht das hier auch gut und dann werden die Menschen in Europa auch glücklich sein und fühlen, dass es ihnen in und durch Europa besser geht und das hat mit Nationalstaat überhaupt nichts zu tun.
Was bleibt von Europa? Das ist das Thema des zweiten Plöner Gesprächs heute und das Schlusswort hat Klaus Kinkel. Wir kehren zurück zur Realpolitik, schauen auf den bevorstehenden EU-Gipfel in Bratislava. Da wird es nicht darum gehen, transnationale Utopien, Lösungen zu skizzieren, sondern da werden die Staats- und Regierungschefs zunächst mal die Scherben zusammenkehren müssen, die nach dem Brexit entstanden sind und versuchen, der EU neue Impulse zu geben. Wenn Sie, Herr Kinkel, die Bundeskanzlerin beraten sollten vor diesem Gipfel, was würden Sie ihr mit auf den Weg geben? Was ist in Bratislava zu erreichen und zu bewirken?
Nach Ihnen kollabiert die EU in ihrer derzeitigen Form und so wie das alles abläuft und Sie entwickeln idealiter ein Konzept, wo ich Ihnen als Praktiker einfach zurufen muss, Gott möge Ihnen beistehen, dass sowas tatsächlich umsetzbar ist. Nicht? Ich meine, das können Sie natürlich mit Beifall versehen und da können Sie also die tollsten Ideen entwickeln. Ich sage Ihnen, das wird auf absehbare Zeit jedenfalls alles nicht laufen. Nein, ich glaube schon, dass wir mit dieser EU, wie wir sie im Augenblick haben, so umgehen müssen mit Ansatzpunkten, die Sie berechtigterweise richtig genannt haben. Ja, wir müssen also, was die Erweiterung anbelangt, nun jedenfalls mit der herkömmlichen Beitrittspraxis Schluss machen. Wir müssen drittens Rat und Kommission stärken, was in der Kommission sich in der Spitze abspielt und beim Rat sich in der Spitze abspielt und so weiter. Das ist natürlich die politische Entscheidung der starken Länder. Die Deutschen und die Franzosen wollten also auf gut Deutsch keinen starken Ratspräsidenten haben und haben auch, was den Kommissionspräsidenten anbelangt, sich gestritten. Das war übrigens in der Vergangenheit nicht immer so, aber jetzt ist es so, dass also die starken und großen Länder sich nicht gerade die stärksten Führungsfiguren in Europa ausgesucht haben. Das ist natürlich falsch. Aber das ist auch eine Frage der Praxis und der Theorie. Da kann ich die tollsten Sachen fordern, wenn es in der Praxis nicht umsetzbar ist. Und da sehe ich im Augenblick eben große Schwierigkeiten. So, was ich befürworten würde, wäre, dass sich der Rat, also die Regierungschefs, nach dem, was jetzt abgelaufen ist, was bevorsteht und was man befürchten muss, mit den Spitzen der Kommission und des Rates sich wirklich mal intensiv zusammensetzen und darüber nachdenken, wohin die Reise mit dieser Europäischen Union, die für meine Begriffe nicht von heute auf morgen oder absehbarer Zeit in irgendeiner Form klassisch verändert werden kann und verändert werden wird, wie wir da vorankommen. Also ich würde meinen, dass auf europäischer Ebene die sich zusammensetzen müssen und man versuchen muss, zu einer Lösung zu kommen. Alles andere ist Utopie und die kleinen Gipfel, die sind ja gar nicht so gedacht. Die Frau Merkel reist ja im Augenblick von einem Land da zum anderen. Die reist ja nun überall hin, weil sie das sehr genau sieht und weiß. Aber sie hat natürlich gewaltige innenpolitische Schwierigkeiten. Nicht? Sie müssen sich mal reinversetzen und da muss man auch realpolitisch ein bisschen denken. Nicht? Die hat nach draußen, hat sie jetzt gewaltige Probleme aufzutreten, auch zeitlich sich zu engagieren und so weiter bei dem, was abläuft. Jetzt haben wir Landtagswahlen mit vermuteten starken Erfolgen der AfD, was natürlich die CDU in besonderer Weise treffen wird, aber auch die Strukturen unseres Landes in Umbruch bringen wird. Das lässt sich ja unschwer vorhersagen. Nicht? Und in einer solchen Situation jetzt außenpolitisch sozusagen das Heft zu ergreifen und in Europa voranzumarschieren und in der Welt voranzumarschieren, ist schwierig. Ich bitte da immer ein bisschen um mitfühlendes Verständnis. Es geht nicht alles. Aber man muss eben auch ein kleines bisschen immer sich versuchen, reinzufühlen in die augenblickliche innen- und außenpolitische Situation. Wir haben doch eine Welt in Unordnung. In der Zeit des Kalten Krieges waren die Dinge jedenfalls nur einigermaßen balanciert und kalkulierbar. Wenn Sie heute sich in Hubschrauber setzen und auf diese Welt runtergucken, dann haben wir eine Welt in totaler Unordnung, in totaler Unruhe. Nicht? Und da also nun dauernd und immer auf dem richtigen Weg zu sein und vor allem also jetzt Europa zu einen und auf den richtigen Weg zu führen, ist nicht ganz so einfach. Insofern, ich habe sehr begrüßt, dass Sie hier das Thema Europa so rausgegriffen haben, aber wenn wir hätten heute noch über ein paar andere Querverbindungen reden müssen, weil natürlich Europa nicht allein zu gestalten ist aus der rein deutschen, europäischen Situation raus, sondern sehr abhängig ist von ganz anderen Gesichtspunkten von draußen, viel, viel stärker als früher.
In der Reihe Das Forum hörten Sie, was bleibt von Europa? Brauchen wir mehr oder weniger Zusammenhalt? Die Zusammenfassung des zweiten Plöner Gesprächs im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Auf dem Podium waren der ehemalige Außenminister Klaus Kinkel, der Europaabgeordnete und frühere AfD-Chef Bernd Lucke und die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Die Diskussionsleitung hatte Claudia Spiewak, Chefredakteurin des NDR Hörfunks und Programmleiterin von NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.